Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Der Podcast, in dem komplexe Medizinthemen in einfachen Worten von Experten erklärt werden. Heute haben wir als Gast Frederik Schulmeister. Er ist Unternehmensinhaber und Podologe und er kann sich auch noch mal kurz ein bisschen vorstellen und kurz über seine Tätigkeit was zu uns sagen.
So, dann hallo zusammen und erstmal danke, dass ich die Möglichkeit bekomme, heute hier sprechen zu dürfen. Ich bin, wie schon gesagt, Podologe und betreibe mit meinem Bruder Marlon Schulmeister zusammen aktuell 16 Praxen von Körper- und Fußkundig. Wir kommen aus einem Familienunternehmen und sind bereits in der zweiten Generation Podologen. Wir standen schon im Kinderwagen neben der Behandlung bei unserer Mutter und haben sozusagen Podologie mit der Muttermilch bekommen. Dann bin ich 2010 selbst in die Podologie eingestiegen und zuerst im Angestelltenverhältnis Erfahrung gesammelt und seit Mitte 2018 habe ich mich dann mit meinem Bruder selbstständig gemacht und dann unser Unternehmen aufgebaut.
Heute wollten wir uns ein Thema aussuchen, was eben einen starken Bezug zum Fuß hat, ne? Aufgrund auch deiner Expertise. Und zwar den eingewachsenen Nagel. Kannst du uns dazu vielleicht etwas mehr erzählen? Kannst du es etwas mehr definieren?
Ein eingewachsener Nagel kann vielfältig sein. Es gibt eingewachsene Nägel mit Entzündungszeichen, eingewachsene Nägel ohne Entzündungszeichen. Es gibt auch eingewachsene Nägel, die nur mit einer leichten Nageldeformität einhergehen. Und es gibt natürlich diesen ganz klassischen, nenne ich es mal, Rollnagel, der sich wirklich in die Haut drückt und den Patienten wirklich starke Schmerzen bereitet. Und es gibt da auch von Rollnägeln verschiedene Formen, von einer Tütenform, einer Pinzettenform, einseitig eingeklappt, beidseitig. Also da ist das, zumal die Bandbreite sehr, sehr groß.
Das sind alles sehr vielfältige Symptomatiken. Wie würde denn insgesamt so ein eingewachsener Nagel sich äußern? Also was könnten Anzeichen sein?
Eigentlich fängt es meistens an, dass der Nagelfalzbereich oder die Zehe druckempfindlich ist. Also es geht nicht direkt los mit einer Entzündung. Und wenn man natürlich wenn der Nagel druckempfindlich ist, nicht reagiert oder versucht, selbst etwas zu machen, dann kann es natürlich passieren, dass der Nagel immer weiter einwächst, drückt und dann kommen natürlich Entzündungszeichen. Dann ist der Zeh warm, errötet sich. Verschläft man diesen Moment auch, dann kommt natürlich irgendwann eine Verletzung. Der Nagel schneidet sozusagen in die Haut ein. Es entsteht Eiter, es entsteht Wundflüssigkeit und man hat wirklich in dem Sinne dann eine offene Wunde direkt im Nagelfalzbereich. Und bei den Kunden äußert es sich meistens natürlich wirklich durch Schmerzen in dem Bereich.
Wenn jetzt jemand, sage ich mal, so eine ähnliche Symptomatik aktuell verspürt, wie ist denn da die Rechtslage? Kann er direkt zum Podologen gehen oder ist immer noch der klassische Umweg über den Arzt gegeben?
Man kann direkt zum Podologen gehen. Man muss nicht den Umweg über den Arzt gehen. Man kann sich sozusagen sofort Abhilfe schaffen und ist natürlich dann auch im Anbetracht der Zeit. Man möchte ja nicht x Tage mit Schmerzen rumlaufen, doch deutlich besser, wenn man dann direkt zum Podologen kommt und der Podologe dann schaut, was wirklich sozusagen die Ursache ist oder in welchem Stadium ist der eingewachsene Nagel. Reicht eine kleine Tamponade, um es zu unterfüttern oder müsste man erst die einwachsende Ecke über eine gewisse Zeit wegnehmen, den Nagelfalzbereich entlasten und die Kunden gehen eigentlich zu 90% danach sofort wieder schmerzfrei aus der Praxis. Man hat natürlich gegebenenfalls noch eine kleine Verletzung, die abheilen muss, aber der Druck und dieses, ich sag mal, Spannungsgefühl ist sofort weg.
Und eingewachsener Nagel, man kann sich vorstellen, dass es meist durch so eine Drucksymptomatik, vielleicht im Schuh etc. verursacht wird. Welche Faktoren befürworten eben den eingewachsenen Nagel? Was ist häufig?
Das ist ganz vielfältig. Das geht los, dass wir haben ganz viele jugendliche Patienten, wenn die anfangen, ihre Nägel das erste Mal selbst zu schneiden. Selbst die Eltern wissen oft nicht, wie man richtig Nägel schneidet. Dann fangen die an, selbst zu schneiden. Die kriegen keine richtige Anleitung und schneiden den Nagel falsch. Also eine Ursache ist falsches Schneiden. Dann natürlich eine Fußfehlstellung. wenn der Nagel oder ich sag mal durch die Fuß-Fehlstellung hat man einen verlagerten Abrollpunkt, nicht mittig über die Großzehe weg, sondern die meisten rotieren etwas im Sprunggelenk oder im Knie und rollen dann sozusagen seitlich über die Großzehe ab, sprich der Nagel kriegt Druck von der Seite und fängt sich an zu rollen, sich einzuschlagen. Dann die nächste Sache ist natürlich auch falsches Schuhwerk. Es gibt sogar, ich will nicht sagen Theorien, aber Ansätze, dass man sagt, zu enge Socken üben so einen starken Druck aus, weil man die ja fast den ganzen Tag anhat, dass die sozusagen auch den Nagel schaffen zu verformen. Und natürlich dann aber auch, wo man vielleicht nicht so viel für kann, sind Nagelerkrankungen. Zum Beispiel Schuppenflechte macht den Nagel im Nagelfalzbereich doch sehr porös. Und wenn der Nagel porös ist, man kann sich das dann so ein bisschen vorstellen, es brechen immer wieder kleine Ecken vom Nagel weg im Nagelfalzbereich, also an den Seiten. Und der Nagel ist dann wie ein Brotschneidemesser, relativ grobzackig. Und diese Zacken schneiden dann die Haut ein. Das verursacht natürlich Verletzungen und Verletzungen können sich infizieren. Und was es auch gibt, dass man generell ein falsches Gangbild hat, noch nicht mal durch eine Fußfehlstellung, sondern durch ein verkürztes Bein, durch ein Problem im Knie oder in der Hüfte und dadurch es dann wieder zu einem falschen Abfallvorgang kommt. Also am Ende kann man sagen, es ist immer zum großen Teil ein falscher Druckpunkt.
Du hast am Anfang etwas erwähnt, was vielleicht auch viele interessieren könnte, und zwar die richtige Nagelschneidetechnik. Kannst du das vielleicht so ein bisschen erklären, wie man den richtig Nagel schneidet?
Viele glauben irrtümlich, wenn alles das, was weiß ist, muss weggeschnitten werden. Das ist nicht korrekt, weil auch das Weiße kann immer noch zum gesunden Nagel gehören und ist einfach nur, der Nagel löst sich manchmal einfach in den Ecken vom Nagelbett, aber das ist grundsätzlich nicht schlimm und sollte nicht weggeschnitten werden. Wenn man der Zehenbeere, also vorne sozusagen der Zehenkappe folgt, schneidet man richtig. Man sollte niemals die Ecken aus dem Nagelfalzbereich schneiden, weil es ist immer so ein Wechselspiel vom Druck. Die Nagelplatte hält den Nagelfalzbereich stabil, aber der Nagelfalzbereich gibt dem Nagel auch Führung. Schneidet man sozusagen den Nagel aus dem Nagelfalzbereich raus, kann sich der Nagelfalzbereich verformen, verformt sich der Nagelfalzbereich, verformt sich der Nagel am Ende. Deswegen wirklich der Zehenbeere folgen. Und was wir immer raten, wenn man Laie ist und sich unsicher ist, den Nagel nicht zu kurz schneiden. Von der weißen Linie sollen 1 bis 2 Millimeter vorne stehen.
Ja, das ist ein sehr häufiger Fehler, den ich auch selbst begangen habe. Aber ich denke, jetzt können wir das nochmal mitnehmen, wie man denn die Nägel richtig schneidet.
Man möchte es sich ja auch einfach machen. Man sagt sich, okay, jetzt schneide ich lieber einmal schön kurz und habe dann lange Ruhe. Genau. Aber die Probleme, die daraus resultieren können, weiß man ja auch oft nicht. Also man kann da auch keinen Vorwurf machen.
Was sind denn die schlimmsten Folgen bei einem eingewachsenen Nagel? Was könnte da als Folge sein?
Das, ich sag mal, das letzte Stadium, also wirklich ein eingewachsener Nagel mit einer Verletzung, also mit einer sozusagen offenen Wunde im Nagelfalzbereich, die infiziert ist, mit Eiter hinterher, sich so, dass sich Eiter bildet. Das ist so das letzte Stadium von dem eingewachsenen Nagel. Man kann es dann sogar manchmal verschlimmbessern. Es gibt ja die Möglichkeit der Operation. Und wenn man sozusagen eine Emmertplastik das macht, versucht man die Nagelwurzel zu entfernen. Wir sehen natürlich oft die Bilder, wo die Emmertplastik nicht funktioniert hat und dann hat man hinterher aus der Nagelwurzel, die versucht wurde zu entfernen, wächst dann immer noch ein Nageldorn raus. Der hat aber dadurch, dass Nagelbett plus Nagelwurzel versucht wurde zu entfernen, gar keinen Platz mehr und dieser Dorn, der kann nur einwachsen, der hat gar keine andere Möglichkeit mehr. Das ist so, wo wir auch dann sagen müssen, tut uns leid, da sind wir jetzt raus. Das muss jetzt so lange operiert werden, bis man die Nagelwurzel erwischt hat. Und ich hatte einen Patienten, der wurde insgesamt 14 Mal an derselben Stelle operiert, bis der Arzt es endlich erwischt hatte.
Also es ist auch etwas, was man auf keinen Fall verschleifen sollte, falls ähnliche Symptome und Probleme schon gegeben sind.
Am besten sollte man natürlich immer sofort kommen, wenn diese Druckempfindlichkeit beginnt oder man auch schon mal falsch geschnitten hat und gemerkt hat, boah, beim Rauswachsen hat es jetzt gedrückt, es war unangenehm, dann sollte man schon einmal den Podologen aufsuchen, weil während den Anfängen, je früher man beginnt, muss man gegebenenfalls gar nicht mit einer Nagelkorrekturspange arbeiten, sondern man kann ganz einfach mit einer Tamponade, das ist ein kleines Vlies, was man unter den Nagelrand legt, arbeiten und kriegt den Nagel doch wieder sehr gut korrigiert, sodass er nicht mehr einwächst. Und das schafft man halt, also je leichter, also es ist für uns leichter, wenn es wirklich im Anfangsstadium ist.
Bezüglich der Tatsache, was du vorhin erwähnt hast, dass eben das Schuhwerk auch einen riesen Einfluss hat auf den eingewachsenen Nagel. Sprich, wenn die Fußspitze zu spitz ist, dass dort eben vermehrt Druck entsteht. Kannst du da eine Empfehlung ausgeben? Was ist denn bezüglich der Schuhe dabei zu beachten?
Man sollte immer darauf achten, dass der Schuh wirklich passend ist. Und was da wirklich hilft und auch einem das selbst mal vor Augen führt, was ein passender Schuh ist. Man sollte sich auf ein Blatt Papier stellen und seinen Fuß einmal die Umrandung bei vollem Körpergewicht abmalen. Am besten sogar noch abends, weil der Fuß über den Tag sozusagen größer wird, die Fußgewölbe erschwachen über den Laufe des Tages, übers Gehen, über das Stehen. Und der Fuß ist zum Teil angeschwollen, weil man einfach einen gewissen Wasserrückstau in den Füßen und Beinen hat. Und dass man dann den Fuß wirklich einmal abzeichnet und dann seinen Schuh auf diese Zeichnung stellt. Und dann sieht man wirklich, passt der Schuh oder passt der nicht. Und auch bei den Spitzenschuhen ist immer das Risiko da, wenn man einen Schuh nimmt, der kann ja gegebenenfalls ein bisschen länger sein, dass man noch genügend Platz hat, aber dadurch, dass der Spitz zuläuft, man hat nicht die Möglichkeit, einen guten Abrollvorgang im Fuß zu haben. Man rollt dann immer sozusagen über das Abgeflachte weg und ist sofort wieder in dieser Rotationsbewegung und rollt seitlich über den Großzehennagel ab und hat dann natürlich wieder das Risiko, dass der Nagel sich verformt und Probleme bereitet. Es gibt auch Schuhe, wo man sagen kann, verhindern den Abrollvorgang komplett, diese MBT-Schuhe. Das hat sogar schon mal bei einem Patienten geholfen, dass er diese Schuhe über den Therapiezeitraum getragen hat und dass dadurch wirklich sehr viel Ruhe in den Zeh reinkam und der wirklich gut abheilen konnte. Also man kann sogar mit dem Schuhwerk hinter einen Heilungsverlauf unterstützen.
Und, wie ist deine Einstellung zum Beispiel Barfußschuh, der eben diese Fußaktivität fordert und breiten Vorfuß hat, sind die empfehlenswert?
Wenn man früh damit anfängt, ja. Weil wir haben alle das Problem, dass unsere kurzen Fußmuskeln in den Füßen verkümmern. Und der Fuß ist ein sehr komplexes Gebilde mit seinen Quergewölben. Wir haben einmal die langen Fußmuskeln, die das halten, mit den Sehnenansätzen. Wir haben die kurzen Fußmuskeln und wir haben die Bänder. Nur diese Dreierkombination schafft es, die Fußgewölbe aufrecht zu erhalten. Und die kurzen Fußmuskeln werden nur trainiert, wenn wir barfuß laufen, wenn wir über unebenen Boden laufen, dass die sozusagen diese kleinen Ausgleichbewegungen machen müssen, den Fuß anspannen müssen, dass wir sozusagen nicht umknicken. Das Problem ist, tragen wir Schuhe, verkümmern diese Fußmuskeln und die Fußgewölbe werden dann nur noch gehalten, einmal durch die Bänder und einmal durch die langen Fußmuskeln. Und das ist eigentlich für so ein komplexes Gebilde, wenn man sich überlegt, die Fußgewölbe, wenn wir laufen, wenn wir joggen, nach der Schwebephase im Aufsetzen, tragen die bis das zu vierfache Körpergewicht. Wenn wir jetzt von einem normal gebauten Mann ausgehen, Richtung 80 Kilo, dann sprechen wir von 320 Kilo, die der Fuß just in time aushalten muss. Und da muss natürlich alles zusammenarbeiten. Und wenn wir einen Bereich der kurzen Fußmuskulatur komplett verkümmern lassen, verstellt sich einfach der Fuß. Und demnach, wenn man früh genug anfängt, die kurze Fußmuskulatur zu trainieren, haben wir gar nicht das Problem, dass wir so starke Fehlstellungen entwickeln. Fehlstellungen zurückzuentwickeln, ist sehr, sehr schwer. Man kann natürlich die kurze Fußmuskulatur wieder trainieren. Man kann Übungen machen. Das bringt auch zum Teil was. Aber wir haben oftmals das Problem, dass die Fußgelenke sehr, sehr schnell bewegungseingeschränkt werden. Und wenn die bewegungseingeschränkt sind in der Fehlstellung, ist es natürlich unmöglich, die wieder in 100% in die, Ausgangsposition zu bringen.
Du hattest erwähnt, dass man eben das Fußgewölbe auch mit Übungen kräftigen und verbessern kann. Macht ihr auch in der Hinsicht, gibt ihr Übungen Patienten mit, Auch aus meiner Sicht macht ja auch in der Hinsicht bestimmte Prozesse in der Praxis.
Genau, wir haben ja das Glück dadurch, dass wir Podologie und Physiotherapie bei uns haben und dieser interdisziplinäre Austausch einfach da ist, haben natürlich die Podologen die Möglichkeit, einmal an den Physiotherapeuten selbst zu verweisen, aber auch durch den internen Austausch wissen die einfach, welche Übungen man den Kunden mitgeben kann. Wir haben sogar für unsere Kunden kleine Merkblätter, die man mit rausgeben kann, wo Übungen drauf sind, dass man versucht, ich sag mal, dem entgegenzuwirken oder auch etwas wieder zu verbessern. Wenn du explizit Übungen, was mir mal sofort einfällt, wir haben ja meistens das Problem, dass sich die Großzehe im Großzehengrundgelenk abwandert, dass man versucht, diesen Muskel wieder zu stärken. Das Erste, was man eigentlich macht, und das ist das Einfachste, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, weil ich kenne gefühlt keinen Patienten, wo es nicht so ist, dass im Großzehengrundgelenk eine Abweichung ist. Man spreizt per Finger die Großzehe ab, setzt die auf den Boden ab, sodass die im, ich sag mal, richtigen Maß wieder steht und versucht das dann einfach nur erstmal zu halten. Und dann wird man erstmal sehen, wie schwierig es ist, explizit diesen Muskeln anzusteuern, den zu trainieren und das nur zu halten. Wenn man das dann vernünftig schafft, kann man hinterher versuchen, es aktiv abzuspreizen. Das ist dann schon die Steigerungsform und das können nur sehr, sehr wenige. Und wenn man mal Kleinkinder beobachtet, die können das alle. Die können sogar gegebenenfalls noch mit den Zehen greifen. Da ist noch für uns Erwachsene doch sehr, sehr viel Spielraum, da wieder ein bisschen Beweglichkeit zu erlangen.
Ja, das ist eigentlich etwas ganz Natürliches, was wir von klein auf können, aber im Laufe des Lebens einfach verlernen. Würdest du dann sagen, dass der eingewachsene Nadel oder eben diese Fußdeformität auch eine Zivilisationserkrankung ist, dass wir eben sehr enge Schuhe tragen?
Definitiv. Also einfach unsere Lebensweise. Wir laufen nicht mehr über unebenen Boden. Es ist alles asphaltiert. Wir tragen Schuhe. Selbst wenn wir barfuß laufen würden, sind die Boden oder die Böden, wo wir uns ja drauf bewegen, alle eben und sind plan. Sprich, da müsste die kurze Fußmuskulatur auch nicht arbeiten. Der Mensch wurde geschaffen, oder ich sag mal, wenn man das evolutionstechnisch sieht, aus der Steppe lange Strecken zu laufen, den Fußmuskel zu trainieren und das haben wir ja gar nicht mehr. Und was ja auch passiert, warum haben wir Probleme in Sprunggelenken, dass sie sich verformen in Knien etc. oder warum sich auch der Fuß verformt? Der Fuß ist nicht geschaffen, auf hartem, nicht federnden Boden zu laufen. Der Fuß ist eigentlich dafür geschaffen worden, auf unebenen, federnden Boden, Waldboden, Steppenboden zu laufen und nicht das, was wir eigentlich heutzutage haben.
Nun können wir dieser Tatsache nicht umgehen, dass wir überall Straßen
Nein.
haben, dass überall Steinboden gegeben ist. Aber ich denke, das ist für jeden ein guter Tipp, einfach mal barfuß zu gehen, auch mal auf dem Gras, auch mal auf unebenen Flächen, weil das enorm das Fußgewölbe anspricht und kräftigt. Aber ich denke, auch aus deiner Sicht ist ein Barfußschuh nicht immer eine gute Lösung. Denn nicht jeder ist bereit, darauf sofort umzusteigen.
Genau, weil wenn der Fuß schon verstellt ist, würde ich eher mit Einlagen arbeiten, um es zu korrigieren. Es ist zwar nur eine Krücke in Anführungszeichen, die Einlage, aber man kann dann nicht, wenn der Fuß schon wirklich massiv verstellt ist, den Barfußschuh anziehen und hoffen, dass es dadurch besser wird, sondern das birgt auch viele Risiken, dass es dann eher sogar noch schlimmer wird. Und man muss es natürlich trainieren, mit den Barfußschuhen zu laufen.
Ich erlebe das oft in meiner Praxis, dass Patienten auch Einlagen tragen, um eben das Fußgewölbe zu stützen. Aber die berichten oft, dass nach einem Monat, nach 6 Wochen auch die Wirkung von den Einlagen nachlässt. Wie ist denn da deine Sicht in bezüglich der Tragezeit der Einlagen? Klar, bei Beinlängendifferenz sollte man die durchgehend tragen. Bei Fußdeformitäten hast du da vielleicht einen Erfahrungswert und Empfehlung?
Grundsätzlich, wenn der Fuß wirklich stark deformiert ist, sollte man die auch dauerhaft tragen. Ich trage auch immer permanent Einlagen. Jährlich. Man hat ja Anspruch auf 2 Einlagen pro Jahr von der Krankenkasse. Das würde ich auch ausschöpfen, und auch 2 Stück nehmen. Und es gibt von bis Einlagen. Es gibt wirklich richtig gut gemachte Einlagen, aber es gibt auch Einlagen, die einfach aus der Retorte sind. Es gibt einlagen. Ich sag mal, man geht zum Orthopäden, man tritt in dieses Schaumstoffbett rein und das Schaumstoffbett wird weggeschickt und dann wird ein Rohling genommen, der wird einfach nur auf die Form geschliffen. Das Problem ist, der orthopädische Schuhmacher hat nie den Fuß gesehen und das finde ich schon mega fatal, weil der kann gar nicht einschätzen. Der sieht, ein orthopädischer Schuhmacher hat sogar in der Ausbildung Teil Fußpflege drin. Der kann sich den Fuß anschauen, der kann gucken, ob man Hornhaut, Druckstellen, Hühneraugen hat, wo Entlastung hin muss. Das sieht der in dem Fußbett, in dem Abdruck nicht. Und da beginnt eigentlich die Krux, warum die Einlagen nicht so gut sind, wie sie eigentlich sein könnten, weil der vom Fachlichen her kann der das. Nur ihm wird die Möglichkeit genommen, weil es halt oft ist beim Orthopäden, ja, treten Sie einmal hier rein und dann läuft das alles über den Orthopäden. Ich würde mir immer das Rezept mitgeben lassen. Ich würde zum Schuhhaus, also zum orthopädischen Schuhmacher gehen und da den Abdruck machen, den Fuß zu gutachten lassen. Wenn er gut ist, schaut er sich das Gangbild an und passt demnach die Einlagen an. Und dann ist es wirklich eine gute Einlage. Und es gibt die verschiedensten Ansätze. Ich habe vieles schon probiert. Es hat alles seine Daseinsberechtigung. Man muss nur ganz individuell gucken, zu welchem Fuß passt es. Es gibt diese klassischen Einlagen mit Piloten. Es gibt aber auch die nicht klassischen Einlagen, nenne ich es mal, die ohne Pilote arbeiten, sondern einfach den Muskel, den ich eben angesprochen habe, den man trainiert, um den Zeh abzuspreizen, der das fördert, der an diesem Muskel zieht. Der hat hinten, ich nenne es mal im Fußgewölbe, im Längsgewölbe, eine kleine Erhöhung sozusagen, dass dieser Muskel gereizt wird und der Fuß sich automatisch gerade steht. Es gibt Einlagen, die im Schaumstoffbett abgenommen werden oder auf einer Druckplatte, aber es gibt auch Einlagen, die am unbelasteten Fuß angefertigt werden. Da muss man halt ganz individuell schauen, was der Patient braucht.
Wenn ein Patient schon mit Beschwerden bei dir in der Praxis ankommt, wie sieht da der diagnostische Prozess aus? Gibt es da bestimmte Verfahren, die du anwendest, um die Ursache vom Problem festzustellen?
Also wenn der Patient Probleme hat, also in meinem ersten Step, was wir definitiv, also jeder Podologe eigentlich macht, man muss mal darauf achten, zumindest ist es bei uns in der Praxis eine Vorgabe, man stellt sich vor seine Kabine und ruft den Patienten zu sich, sprich, ich sehe, wie er läuft. Ich habe direkt so den ersten Eindruck, hat er gegebenenfalls einen falschen Abrollpunkt, hinkt er, hat er gegebenenfalls ein verkürztes Bein, das sieht man ja schon sehr, sehr schnell, wenn der Patient auf einen zukommt. Und dann im nächsten Step schaut man sich natürlich den Nagel an. Ist der Nagel verformt? Ist der, wie schon angesprochen, ist es ein Rollennagel, ein Tütennagel, Pinzettennagel? Wo hat er die Druckpunkte? Dann im nächsten Step schaut man sich den Nagelfalzbereich an. Man sondiert, es gibt Sondierungsinstrumente bei uns und dann schauen wir einmal nach. Wenn ein Nagel sehr, sehr stark im Nagelfalzbereich Druck entsteht, zuerst nur Hornhaut, was sich schon anfühlen kann wie ein richtig einwachsender Nagel, aber es ist in Wirklichkeit nur ein drückender Nagel. Und viele Kunden leiden dann dazu, sozusagen den Nagel wegzuschneiden, weil dann ist die Entlastung da, aber die Ursache des Druckes, die Hornhaut nicht. Sprich, wir schauen uns nach, muss der Nagel entfernt werden oder muss die Hornhaut entfernt werden? Dann, wenn der Nagel natürlich stark am Einwachsen ist und schon entzündet ist, dann sondieren wir natürlich nicht, weil das sehr, sehr unangenehm ist. Dann setzen wir erstmal eigentlich einen Entlastungsschnitt im Nagel und nehmen die einwachsende Ecke weg, um dem Kunden erstmal Ruhe zu verschaffen. Und dann sondieren wir oder schauen wir nach, was genau die Ursachen sind in Step 2, 3 oder 4, wenn wirklich die Entzündung raus ist. Und jeder Podologe schaut auch einmal die Schuhe nach, ob die passend sind, gegebenenfalls geformt sind. Und ja, das ist so eigentlich die übliche Vorangehensweise und dann demnach machen wir natürlich auch den Therapieplan, ob wir ganz konservativ behandeln, nur mit einer Tamponade oder mit einer Nagelkorrekturspange und da können wir leider nur Tipps geben, am Ende des Tages ist der Patient seines eigenen Glückes Schmied, dass man sagt, hör mal, du musst Fußübungen machen, du musst dein Schuhwerk überdenken, du solltest mal zur Physiotherapie gehen, dass man versucht, wieder sozusagen das Gangbild zu verbessern.
Und nochmal kurz auf den eingewachsenen Nagel einzugehen. Du hast schon einige Unterformen benannt. Kannst du die vielleicht nochmal kurz benennen und erläutern, wie die entstehen?
Ja, ich sag mal ganz klassisch, einwachsender Nagel, der Nagel hat ja eine leichte Wölbung. Das ist physiologisch, das ist natürlich, das ist auch komplett in Ordnung. Es gibt einmal den einwachsenden Nagel, wo jemand einfach sozusagen seine Ecke entfernt vom Nagel, obwohl es nicht nötig ist und dadurch sich der Nagelfalzbereich verformt, der wölbt sich auf und der Nagel hat keinen Platz mehr zum Nachwachsen. Das hat keinen spezifischen Begriff von der Fehlstellung des Nagels, weil der Nagel immer noch physiologisch ist. Und dann gibt es den Rollnagel, sozusagen diese physiologische Krümmung wird stärker, dass die Druck ausübt. Der, ich sag mal, die Nagelkante am Rand, also im Nagelfalzbereich, steht senkrecht auf der Haut. Und das übt natürlich bei jedem Schritt Druck aus, dass der Nagel sich in die Haut drückt. Dann gibt es die Tütenform. Das ist sozusagen der Rollnagel nochmal stärker, sozusagen, man hat es auch schon gesehen, dann geht es Richtung Pinzettennagel, dass sich die beiden unteren Nagelkanten oder die normalerweise im Nagelfalzbereich sind, zusammen sind. Auch schon gesehen, dass dann nur noch so, noch nicht mal mehr ein Millimeter Haut dazwischen ist und sich das ganze Nagelbett in dieser Rundung befindet. Das sind so diese drei klassischen Bilder, die man oft sieht. Und natürlich dann Nagelerkrankung, Nagelpilz, Schuppenflechte am Nagel. Das sind dann aber nochmal, dass der Nagel sich verdickt, dass der Nagel bröckelig wird. Das hat auch oder kann Ursache sein, dass der Nagel hinterher einwächst.
Was würdest du Patienten raten, die schon länger ein Problem mit dem eingewachsenen Nagel haben? Gibt es da bestimmte Punkte, die sie eher beachten sollen?
Regelmäßig zum Podologen zu gehen, also zum Therapeuten und sich da betreuen lassen, dass man das Problem im Griff behält. Wir haben auch ganz viele Patienten, die keine dauerhafte Therapie mit einer Nagelkorrekturspange wollen, die einfach sagen, ich komme alle 4 Wochen zu euch, es entzündet sich nicht, es tut nicht weh, ich kann damit leben, dass man das macht, wenn man da immer wieder mit Probleme hatte. Und was ganz elementar ist, ist die Pflege. Also wirklich ein Nagelöl zu wenden, kein Nagelweicher, sondern wirklich einfach nur normales Pflegeöl, das 1 bis 2 Mal täglich auf dem Nagel, dass der Nagelfalzbereich geschmeidig bleibt, die Hornhaut, die sich bildet, geschmeidig bleibt, dass der Nagel elastisch bleibt und sozusagen auch diesen, ich sag mal, am Fuß herrscht sehr viel Druck, dass der arbeitet, der ist nicht starr, der Nagel. Und je elastischer der Nagel ist, desto besser kann der natürlich diesem Druck standhalten und sich dem anpassen.
Und wenn du die Hornhaut, man sagt immer, man sollte die immer entfernen, ist es denn immer eine gute Idee, die Hornhaut sich entfernen zu lassen? Oder erfüllt sie ja dann doch einen bestimmten Zweck?
Ein Podologe würde die Hornhaut niemals komplett entfernen. Wir entfernen nur übermäßige Hornhaut. Wenn die Hornschicht physiologisch ist, lassen wir die natürlich. Wenn sie sich verdickt, egal ob jetzt im Nagelfalzbereich, am Zeh selbst, an der Seite oder an der Ferse, wenn die Hornhaut wirklich übermäßig ist, dann wird sie aber auch nur entfernt, bis es wieder, ich sag mal, die physiologische Schicht hat. Es wird niemals entfernt, bis die Haut leicht rosa ist, was sich manche Patienten immer wünschen, weil wenn es leicht rosa ist, dann wird die Haut gereizt. Und eine gereizte Haut sagt sich, ich hatte doch Hornhaut produziert, damit ich keine Reizung mehr bekomme. Warum ist die denn jetzt schon wieder gereizt? Ich produziere mal mehr. Sprich, man kommt in so einen Teufelskreislauf rein, dass es immer mehr Hornhaut wird, wenn man zu viel entfernt. Deswegen muss man da immer nur bis zur normalen physiologischen Grenze abtragen, damit die Haut nicht gereizt wird.
Und hast du noch andere Heilungs- oder Pflegeempfehlungen in Bezug auf den Fuß eingewachsenen Nagel, die man außer dem Öl noch mitnehmen kann? Fußcremes, machen die überhaupt Sinn?
Ja, wir haben bei der Haut einen Zyklus von 28 Tage und von Zellentstehung bis Abschuppungsprozess. Und wenn die Zelle entstanden ist, ist das der letzte Punkt, wo auch einmal die Zelle wieder Feuchtigkeit bekommen hat. Danach verhornt sie nur noch. Und je länger ich den Fuß geschmeidig halte, mit Feuchtigkeit von außen versorge, auch gegebenenfalls spezielle Inhaltsstoffe verwende, um eine Geschmeidigkeit zu bekommen, ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Wir empfehlen unseren Patienten, das immer Minimum einmal am Tag zu tun. Wir haben alle zu trockene Füße und man kann Risse vermeiden in der Haut. Wenn die Haut oder die Hornhaut sich gelblich verfärbt, ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass die Haut nicht feucht genug ist. Wenn eine Hornhaut, die mit Feuchtigkeit durchsättigt ist, von außen durch Eincremen, die sieht niemals gelblich aus. Sprich, wenn ich gelbliche Hornhaut habe, weiß ich, ich habe nicht genug gecremt. Und da sollte man dann halt wirklich tunlichst drauf achten, seinen Fuß da immer wirklich einzucremen und geschmeidig zu halten.
Und welchen Tipp hättest du noch, damit die Patienten auch vom Podologen wegbleiben, damit die Probleme auch in Schach gehalten werden?
Korrektes Schuhwerk, das, was wir am Anfang besprochen haben, korrektes Schneiden und, wie gerade besprochen, die Pflege. Und dann sollte es schon gut gehen, dass man nicht zum Podologen muss, dass man es wirklich alleine, ich sag mal, gemanagt bekommt, seinen Nagelschnitt. Gegebenenfalls auch mal am Anfang, das empfehlen wir, ich sag mal, oft den Eltern, wenn wir wissen, dass die Kinder haben, komm doch mal mit deinem Sohn vorbei, wir machen einen kurzen Termin, ein Beratungsgespräch, gegebenenfalls eine Nagelbearbeitung und wir zeigen ihm einmal, wie er schneiden muss, weil dann hat er was für so, ich sag mal, für sein ganzes Leben. Und dann lieber einem 10-, 12-Jährigen etwas beibringen, was er verwenden kann, bevor er mit 14, 15, 16 bei uns auf dem Stuhl sitzt, weil er schon 3-4 Jahre falsch geschnitten hat.
Und hier noch eine ergänzende Frage in Bezug auf die Medikamente. Gibt es denn bestimmte Medikamente, die man beim eingewachsenen Nagel eher einnehmen sollte, um zum Beispiel die Entzündung zu reduzieren? Oder gibt es auch bestimmte Mittel, die eher problematisch sind? Wie ist da deine Sicht?
Einnehmen, schwierig. Also oral gibt es nichts, weil wenn es Schmerzen verursacht am Fuß, sind so feine Nervenbahnen, das ist ein bisschen wie Zahnschmerzen zu vergleichen, kann man nicht was oral nehmen, was wirkt. Also die Schmerzen werden bleiben. Lokale Schmerzsalben können, wenn es nicht stark entzündet ist, Linderung schaffen, aber die haben den Nachteil, die machen den Nagelfalzbereich sehr matschig und die machen erst die Haut matschig, die wird weich, die quillt auf, der Nagel wird nicht so schnell weich, sprich wir machen es dem Nagel noch leichter in die Haut zu drücken. Demnach würde ich das auch nicht tun. Wenn der Nagel entzündet ist, was wirklich ein gutes Hausmittel ist, ist Beta-Isadonna und Rivanol-Salbe, gegebenenfalls Beta-Isadonna-Tropfen, weil die trocknen zum Teil aus und nehmen die Entzündung. Das nutzen wir auch immer in der Praxis, dass wir dem Patienten das empfehlen oder beziehungsweise in der ersten Wundversorgung auch direkt auf den Nagelfalzbereich machen. Was wir kritisch sehen, das ist aber, bin ich ganz ehrlich, so ein bisschen unterschiedlich von Podologen zu Podologen. Was ich nie empfehlen würde, wäre Fußbäder. Das ist das Gleiche wie mit der Salbe. Für mich macht es keinen Sinn, wenn ich sage, stell dich in das Fußbad hinein und die Haut quillt auf und wenn die Haut aufquillt, drückt der Nagel sich leichter sozusagen in die Haut rein. Deswegen von meiner Logik her macht ein Fußbad keinen Sinn.
Und auch die Fußbatte selbst oder das ist auch alles eher problematisch.
Wenn der Fuß gesund ist, also wenn man keinen einwachsenden Nagel hat, dann macht ein Fußbad Sinn. Auch Wechselbäder, solche Geschichten, den Abschuppungsprozess erleichtern durch das Fußbad und abends gegebenenfalls ein kühlendes Fußbad, um dass sich die sozusagen der Rückfluss der Lymphflüssigkeit erleichtert wird, dass sich die Gefäße zusammenziehen, dass das Fußbad ein bisschen kälter ist. Definitiv macht Sinn. Nur nicht, wenn man einen einwachsenden Nagel hat, weil auch einmal, unser Wasser ist nicht steril, was wir haben. Sprich, wenn ich meinen Fuß in sozusagen mit einer offenen Wunde da reinhalte, ist natürlich das Risiko sehr, sehr groß, dass es sich auch infiziert.
In der Kosmetik gibt es auch solche Fußmasken, die ähnlich wie man eine Socke anzieht, um eben die Füße etwas geschmeidiger zu machen. Wie ist da deine Sicht drauf? Sind die als positiv zu betrachten bei gesunden Füßen?
Es gibt zwei Arten von Masken. Es gibt einmal die Masken, die nur mit Creme gefüllt sind. Die nutzen wir auch manchmal, aber wir machen nicht, dass wir eine fertige Maske nehmen, sondern einen Okklusivverband. Also wir cremen Bereich ganz, ganz stark ein, nehmen zum Beispiel, wenn man sehr, sehr stark rissige Fersen hat, eine übermäßige Hornhaut im Fersenbereich, dass man sozusagen ganz dick eincremt. Man macht eine Frischhaltefolie drüber, klebt die luftdicht ab, dass sozusagen die Creme nicht nach außen hin verdunsten kann, sondern nur nach innen die Haut ziehen kann. Das macht Sinn. Es gibt aber auch diese Fußmasken, die, ich nenne es mal, die haben einen Inhaltsstoff drin, Salicylsäure meistens, die den Abschuppungsprozess unterstützen soll. Aber das ist wieder ein sehr, sehr starker Reiz. Wir sprechen hier von einer Säure und sprich, meistens geht die Fußmaske über den ganzen Fuß, auch an Stellen, wo wir gesunde Haut haben. Ich sag mal, im Längsgewölbe, wo wir keine Druckbelastung haben, haben wir immer gesunde Haut ohne Hornhaut. Und auch die wird dieser Salicylsäure ausgesetzt und der ganze Fuß schuppt sich ab. Und das ist ein massiver Reiz für die Haut und die Haut wird auf diesen Reiz immer mit vermehrter Hornhautproduktion reagieren. Und deswegen sind diese Salben überhaupt nicht, oder diese Socken, diese Fußmasken mit diesem Inhaltsstoff überhaupt nicht empfehlenswert.
Und jetzt auch nochmal zum Abschluss, was würdest du den Patienten, die sich überlegen oder die schon Beschwerden haben, gerade im großen Zeh beim eingewachsenen Nagel, ist es druckschmerzhaft, was würdest du denen jetzt nochmal als den letzten Tipp mitgeben, was sie unbedingt machen sollten, um eben die Beschwerden auch langfristig zu vermeiden oder zu behandeln?
Kommt einmal zum Podologen. Der soll es sich anschauen, der soll es beurteilen, was man machen kann. Er soll einen Therapievorschlag geben, ob konservativ mit einer Tamponade oder mit einer Nagelkorrekturspange. Er wird auch, wenn er ehrlich ist, den Tipp geben, es gegebenenfalls chirurgisch entfernen zu lassen. Und das würde ich definitiv einmal machen, wenn man schon Probleme hat. Ich würde nicht versuchen, selbst ranzudoktern. Das meistens geht es schief und man hat hinterher mehr Probleme wie vorher.
Genau, Dr. Google hat nicht immer recht. Da muss man wirklich aufpassen, muss ich auch dir recht geben. Deshalb, wenn Sie schon Beschwerden haben, warten Sie nicht zu lange. Gehen Sie zum Podologen oder zum Arzt, je nachdem, wo Sie schneller einen Termin bekommen. Und hier möchte ich auch nochmal Frederik danken für seine Zeit und seine Expertise. Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast auch viel an Informationen geboten hat und dass Sie auch einiges in Bezug auf den Fuß mitnehmen sollten. Teilt den Podcast, hinterlasst ein Gefällt mir und schaltet bei der nächsten Folge mit.